Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Danke, Jesus, dass du da bist. Und danke, dass du einfach ein mega Festessen parat hast für uns. Danke, dass wir dürfen offen sein für dein Wort und dass du uns einfach erfrischst und aufwühlst und einfach wie sagt man dem? Einfach voll happy geflasht machst ab deinem Wort, Jesus. Und dass dein Wort einfach lebendig darf werden. Und dass es nicht nur eine Theorie ist oder irgendeine Schullektion oder irgendeine einfach so eine Bible Study, wo halt einfach wieder eine Bible Study ist. Sondern dass es wirklich darf in Situationen reinreden, dass es darf Menschen Herzen verändern. Und, ich mag dir einfach Danke sagen, Jesus, dass wir heute dürfen da sein. Und dass du im Mittelpunkt stehst, dass es um dich geht. Und, danke, dass du uns einfach hilfst zum Verstehen, dass wir wirklich Offenbarung haben können, dass wir neu geflasht sein einfach von dem, was du in deinem Wort sagst. Und danke, dass du es festmachst in unserem Herzen, in unserem Leben, Jesus. Und dass es rausgeht einfach in diese Welt. Amen. Hey, sind wir bereit? Wir sind immer noch drin im Leben von David. Und letztes Mal haben wir ja so ein bisschen angeschaut, was können wir von David lernen. Unter anderem die Furcht des Herrn, mögen wir euch noch erinnern. Die Furcht des Herrn, und wir haben auch gelernt aus den Fehlern von David und von ein paar verschiedenen Psalmen, die er geschrieben hat, wo du einfach siehst. Letztes Mal war ja der Titel sozusagen «A Glimpse of the New», also wie eine Vorschau auf den neuen Bund. Der David hat im Alten Testament gelebt, unter dem Alten Bund eigentlich, aber in seiner Mentalität, sein ganzer Mindset war völlig wie ein Mensch, der eigentlich im neuen Bund lebt. Weil er so intime Beziehung hat zu Gott, hat er ihn so gut kennt, dass er Sachen gemacht hat, wo man eigentlich nicht hätte dürfen machen unter dem Gesetz. Und trotzdem hat er es gemacht, weil ihm ist so wichtig war, zum einfach in der Gegenwart von Gott zu sein. Und er hat wirklich gewusst, und du siehst es auch, durch die ganze Geschichte, durch viele von euch haben ja die durchgelesen, 1. Samuel und 2. Samuel, du siehst es auch, dass es nicht immer so gewesen ist. Und dass es auch manchmal in seinem Leben, auch als König, nicht so gewesen ist. Zum Beispiel, gibt es so eine Story, oder? Die Bundeslade. Kennt ihr die Bundeslade, oder? Die Bundeslade ist sozusagen das wichtigste Teil gewesen, was es gegeben hat im Alten Testament. Weil in der Bundeslade, oder Bundeslade hat eigentlich die Herrlichkeit oder die Gegenwart von Gott symbolisiert. Und dem David ist die Bundeslade so wichtig gewesen, dass er sie unbedingt zurück, die ist am anderen Ort gewesen, er hat sie zurücknehmen oder hat sie einfach in die Hauptstadt bringen, sozusagen auf Jerusalem. Und währenddem, dass sie die Bundeslade bewegt haben, ist sie umgekehrt. Und ein Typ, kennt ihr die Story? Der Usa. Der hat die Bundeslade aufheben, aber er war kein Levit und hat darum die Bundeslade nicht berühren und ist, währenddem er die Bundeslade angelangt hat, gestorben. Also voll Strub ist da. Ich kann ihn nachlesen im 1. Samuel, 2. Samuel, Kapitel 6, etwa. Und dann hat der David Angst bekommen und hat die Bundeslade nicht auf Jerusalem nehmen, weil er denkt hat, also wenn die Leute sterben, wenn die Bundeslade da ist, ist es vielleicht nicht so gut, wenn sie bei mir in der Nähe ist. Und dann haben sie sie einfach bei einem Typ, musst du dir mal vorstellen, einfach bei irgendeinem Typ, der heisst Obed-Edom heisst er, glaube ich, bei irgendeinem Typ haben sie sich zwischengelagert. Und dann hat der Typ angefangen, der hat nur noch einen Segen nach dem anderen hat er gekriegt. Ihm sein Zuhause, ihm sein Körper, ihm seine Finanzen, alles hat nur noch, ist nur noch explodiert, oder? Und dann haben die Leute zum David gesagt, du, bei dem Obed da, geht's ihm voll ab, und dann ist der David wieder voll, wow, den müssen wir im Bundesladen zurückholen, oder? Dann hat er sie geholt. Und die Philister, das war ja der Nummer 1 Feind von den Israeliten im Alten Testament. Und vor allem zu der Zeit von David. Und die haben gecheckt, dass die Bundeslade einen besonderen Wert hat für das Volk Israel. Und die haben die Bundeslade geklaut. Musst du dir mal vorstellen, das ist einfach eine geile Story, oder? Ist auch aus der Geschichte von David. Und sie haben die Bundeslade geklaut und dann haben sie einfach zur Sicherheit genommen. Und neben ihrem Gott, im Tempel von ihrem Gott, haben sie neben ihrem Gott, neben den Götzen, die sie aufgestellt haben, haben sie sie dort hergestellt, oder? Weil sie denkt haben, es passiert das Gleiche wie bei den Israeliten, aber sie sind ja nicht das Volk von Gott, sondern die Israeliten sind das Volk von Gott. Und es ist das Gegenteil passiert. Ein Plag nach der anderen ist gekommen. Jeden Morgen, wenn sie in den Tempel hineingegangen sind, ist die Götzenstatue auf dem Boden gelegen. Dann mussten sie wieder aufstellen, am nächsten Tag ist sie wieder umgehauen, dann mussten sie wieder aufstellen, und am dritten Tag ist sie zerbrochen gewesen. Und dann ist eine Plage nach der anderen gekommen, oder? Das gleiche wie in Ägypten, Frösch, Flüge, alle Mist. Und dann haben sie sie wieder zurückgebracht. Und zwar haben sie sie einfach so in die Nähe von der Israeliten hergetan und sind einfach weggelaufen. Man muss sich mal vorstellen, wir denken so Bundeslade, okay, für uns hat das vielleicht nicht so eine Bedeutung, aber die Bundeslade ist die Herrlichkeit und die Gegenwart von Gott gewesen im Alten Testament und nicht irgendetwas, wo man einfach so leichtsinnig oder so leichtfertig einfach irgendwie behandelt hat, sondern es hat einen extremen Wert gehabt. Und der David ist der Erste gewesen, der die auf Jerusalem gebracht hat, wie er ist ja auch der Erste gewesen, der Jerusalem erobert hat, also ist eigentlich noch klar. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil du bei ihm einfach siehst, das Herz, das er hat, für die Gegenwart von Gott, man hat so ein Herz gehabt. Und wir haben ja auch in den letzten paar Sessions haben wir das angeschaut. Wie kannst du zum Beispiel, wenn du selber schlecht drauf bist und alle anderen Leute rund um dich herum auch schlecht drauf sind, wie kannst du dich gut drauf machen? Oder? Und Nummer eins, was wir lernen können vom David, ist eigentlich, Gott ins Zentrum stellen. Oder wir im Neuen Testament würden nicht sagen, Jesus ins Zentrum stellen, weil Jesus ist ja Gott als Person. Uns fällt es vielleicht einfacher, über Jesus zu reden. Aber für ihn ist so klar gewesen, wenn ich Gott ins Zentrum stelle, dann bin ich gut drauf und die Leute sind gut drauf. Es bin nicht ich als König, wo die Leute kann dorthin bringen, dass sie Helden werden, dass sie gut werden im Kampf, dass sie gut werden in der Verwaltung oder so, sondern er hat checkt, Gott kann so viel mehr machen als er, als irgendein Mensch, und hat die Leute, die rund um ihn herum waren, hat immer mit denen geworshippt. Hat immer eigentlich Gott ins Zentrum gestellt, und das sind ja abartige, krasse Krieger geworden, und zumindest 30 von denen, die 30 Helden, oder? Und von denen können wir lesen im zweitletzten Kapitel. Ich habe es heute wieder durchgelesen, es ist so krass. Einer heisst zum Beispiel Benaja, oder? Einer heisst Benaja, von dort hat er seinen Namen, oder? Und der hat, in einem Schneesturm ist er irgendwo zu einem Leuten gegangen, hat einen Verruf, hat ihn einfach verrissen. Oder? Dann hat er gedacht, da hat es ein paar Philister, die gehen wir gerade alle abschlagen. Dann hat er die einfach mal alle abgeschlagen, es sind nur etwa 300 gewesen. Er allein, oder? Und, einfach, wenn du die Storys durchlesest von diesen Leuten, dann denkst du, das ist so krass. Und wir haben immer das Gefühl, das ist ihre eigene Kraft gewesen. Aber es ist nicht ihre eigene Kraft gewesen. Alle die sind zum David gekommen ohne etwas, ohne irgendwelche Qualifikationen und sind nachher zu Helden geworden, weil Gottes Gegenwart, aus meiner Sicht, ist es ganz klar, Gottes Gegenwart ist so krass in dieser Gemeinschaft gewesen, dass die Leute einfach über sich rausgewachsen sind und dass sie eigentlich das Gleiche hatten wie wir. Wir sind ja nicht von unserer eigenen Kraft abhängig, sondern wir können uns auf die Kraft von Gott verlassen. Und heute habe ich gedacht, lernen wir wieder etwas von David. Ich hoffe, es funktioniert. Wir müssen umstellen, weil heute ist Mini-Sing und wir müssen den Beamer anders anzapfen als sonst. Aber es funktioniert, glaube ich, oder? Wir lernen vom David. Und zwar habe ich wieder einen Psalm ausgegraben. Also heute lernen wir etwas von zwei Psalmen. Einen, den David geschrieben hat und einen, den man nicht weiss, ob er den David geschrieben hat. Aber wir sagen jetzt einfach mal, der David hat ihn geschrieben, weil dann passt es in diese Serie. Und weil er mich einfach selber so flasht. Und das, was eigentlich heute passieren sollte, ist, dass Wort Faith Pictures, das beschäftigt mich seit ein paar Monaten eigentlich. Das heisst Glaubensbilder auf Deutsch. Aber das, was Gott uns immer wieder schenkt durch die ganze Bibel durch und besonders in den Psalmen, sind wie Bilder, wo Glauben können entstehen können. Wie Bilder von, wie Gott ist oder wie Gott uns sieht oder wie Gott über uns denkt oder wie wir sollten von Gott denken. Und meistens ist es wie so eine bildliche Sprache und mich fasziniert das, weil ich mir Bilder besser vorstellen kann, als wenn ich es einfach nur so im Wort höre. Oder es gibt Leute, die sind visueller, es gibt Leute, die sind eher intellektueller oder wie man dem auch immer sagt, je nachdem, welche Hirnhälfte das besser funktioniert. Oder es gibt eigentlich zwei verschiedene Hirnhälften. Die eine ist kreativ und die andere ist eher die logische Hirnhälfte. Und wir trainieren in der Schule normalerweise eigentlich nur spezifisch die logische Hirnhälfte. Oder die Fächer, die bei uns viel zählen, sind die logischen Fächer. Rechnen, also Mathe und Sprache und so weiter. Und das, was nicht so viel zählt in der Welt oder bei uns jetzt hier in der Schweiz, ist die kreative Hirnhälfte. Eigentlich alle musischen Sachen, oder? Musik, Malen, was auch immer. Halt die Fächer, die nicht so viel wert sind. Aber Gott hat uns beides geschenkt, oder? Und Gott benutzt auch unsere Vorstellungskraft, weil die Vorstellungskraft, die du hast, ist von Gott gegeben worden. Und Gott benutzt die Vorstellungskraft und schenkt dir Bilder, damit du dir besser kannst vorstellen, wie Gott dich sieht. Und der David ist sozusagen ein Master of Disaster gsi, oder wie man dem auch immer will sagen. Er ist der Meister gsi im Bildermalen, wie Gott ist. Wenn du Psalmen durchlesest, in jedem Psalm jetzt irgendwelche Bilder drin. Nur schon Psalm 1, dort steht, ihr seid wie ein Baum, wo pflanzt ist an Wasserbech, oder? Und du denkst, bin ich jetzt ein Baum? Das ist ein Bild, oder? Damit du dir vorstellen kannst, was du bist. Das Wasser ist Jesus. Du bist pflanzt, sozusagen am Fluss, oder? Das, was dich ernährt, ist Jesus, und du bist wie ein Baum, der immer frische Blätter hat, der immer frische Früchte hat, der nie verwelkt, oder? Das ist ein Bild zum Beispiel jetzt aus Psalm 1, oder? Und es gibt so viele verschiedene Bilder durch die ganze Bibel durch. Wir haben es ja schon mal ein bisschen angeschaut. Und ich werde euch einfach den Psalm mitgeben, einen von meinen absoluten Lieblingspsalmen. Und wir werden ein bisschen auseinandernehmen. Da habe ich nur ein paar Verse drin, und es ist der Psalm 103. Für die, die sich ein bisschen auskennen mit Psalmen, das ist wahrscheinlich einer von unseren absoluten Top-Favoriten Psalmen. Und er fängt an, nicht mit einem Bild, aber er kommt nachher dann schnell mit einem Bild. Lesen wir es mal miteinander. Das ist der Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich werde eigentlich gerade schon da anhalten. Und zwar, das ist eigentlich typisch für den David. Er startet so viele Psalmen an, genau mit dem Satz, oder? Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und was ich interessant finde, ist, dass, wenn du das auseinandernimmst, oder nur schon im Deutschen siehst es eigentlich, dass er ihm seiner eigenen Seele befiehlt, zum Gott loben. Er befiehlt seiner eigenen Seele, preise den Herrn, meine Seele. Er redet zu seiner eigenen Seele, zu ihm seiner Gefühlswelt, zu ihm seiner Gedankenwelt, zu ihm seiner, die ganze seelische Welt, die ganze emotionale Welt, oder? Kennen wir das? Manchmal verlieren wir uns auf unsere Emotionen, und zwei Jahre später sind wir irgendwo und merken, oh, hätten wir uns doch nicht auf unsere Emotionen verlassen, oder? Und wir sagen so viel, du kannst nicht deine Gefühle oder deine Emotionen als Fundament nehmen, sondern du musst Gottes Wort als Fundament nehmen. Und der David, was ich interessant finde, ist, oder? Unsere Gefühle sagen manchmal das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Unsere Gefühle sagen vielleicht, ich fühle mich nicht gut. Gott sagt, dir geht's gut. Was stimmt jetzt? Deine Gefühle sagen dir vielleicht, ich bin schlecht drauf. Aber Gott sagt, du hast keinen Grund zum schlecht drauf sein, weil ich bin gestorben für dich. Was stimmt jetzt? Anhand von was lebst du dein Glaubensleben? Und der David ist so viel in so Situationen gewesen. Wenn er Psalmen durchlesen, merkt er das. Er ist der volle emotionale Typ gewesen. Er hat so viel gekühlt. Er hat so viel, oder wir Männer finden es eher uncool, wie der David gewesen ist. Aber er hat so die Seite auch gehabt, die ganz weiche, emotionale Seite. Aber trotzdem hat er so viel gesagt. Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also er hat sich selber eigentlich befohlen, in seiner Seele, in seinem Gefühl, wo vielleicht nicht Lust hatten, um jetzt Lobpreis zu machen, in seinem Gefühl, wo keinen Bock hatten, um jetzt König zu sein, wo keine Lust hatten, um jetzt mit irgendwelchen Leuten zu reden, hat er befohlen, hey, du hast keinen Grund, zum schlecht drauf zu sein, preise den Herrn, meine Seele, oder? Könnt ihr euch vorstellen, er hat einen eigenen Kampf mit sich selber. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch ein Geheimnis. Etwas, wo du lernen kannst vom David, um dir selber zu sagen, hey, was läuft jetzt mit meiner Gefühlswelt ab? Wer regiert, oder? Also, Ben hat mal eine Predigt gehabt. Ich weiß gerne, wie sie heißen. Top Notch. Nein, ich weiß nicht, wie sie heißen hat. Supreme. Oder? Was heißt Supreme auf Deutsch? Überlegen. Ja. Was ist, oder eigentlich, was regiert bei dir? Regiert der Geist? Regiert die Seele oder regiert der Körper? Und das, was Gott will, das regiert, ist immer der Geist, oder? Aber deine Seele und dein Körper sind auch ein Teil von dir. Und manchmal, wenn sich die einmischen, oder? Also nicht nur manchmal. Wahrscheinlich bei gewissen Leuten sehr viel. Wenn sich die einmischen, oder? Sagen etwas anderes, als Gottes Wort sagt. Sagen etwas anderes. Und dann hast du die Möglichkeit, oder? Deinen Geist eigentlich regieren zu lassen. Indem du sagst, hey, meine Seele muss sich unterordnen. Mein Körper muss sich unterordnen über das, was der Geist sagt. Über das, was Gott sagt, wo in mir lebt. Könnt ihr dem folgen? Sind ihr dabei? Ich spür's. Jetzt geht's los. Nächster Vers. Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Amen, Amen. Oder heute lesen wir Psalmen durch und manchmal, wenn du Psalmen lesest, musst du dich selber fragen, glaube ich das wirklich, was Gottes Wort sagt oder glaube ich es nicht? Da steht, er vergibt dir all, kann sein, dass die Vergebung von all deinen Schulden, der David, hat es ja eigentlich noch gar nicht erlebt. Er hat es ja noch gar nicht, er hat ja noch gar nicht erlebt, dass Jesus gestorben ist. Versteht, der Psalm, den er da schreibt, ist ein Psalm, wo er vorausschaut auf das, was wir haben. Gott hat uns alle Schuld vergeben und mit dem, dass er uns alle Schuld vergeben hat, am gleichen Ort, am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, hat er auch alle unsere Krankheiten besiegt. Und ich finde es so cool, wie er das da schreibt, oder? Weil es ist, für ihn gibt's keine Trennung von diesen zwei Sachen. Es gibt nicht Vergebung von der Sünde auf einer Seite und Heilung von der Krankheit auf der anderen Seite, sondern es geht Hand in Hand. Vergebung ist der Schlüssel zu Heilung. Und das siehst du so, du siehst es durchs ganze Neue Testament durch. Damit Gott auf dein Herz kann schreiben, musst du verstehen, wie fest das dir vergeben worden ist. Wie kannst du verstehen, wie fest dir vergeben worden ist? Indem du verstehst, wie wichtig das Jesus für Gott ist. Wenn du nicht ein bisschen ein Verständnis hast, wie wichtig das Gott Jesus war und wie schwer, dass es ihm gefallen ist, um ihm seinen eigenen Sohn aufopfern am Kreuz, um seinen eigenen Sohn eigentlich ans Kreuz nageln lassen. Wenn du nicht verstehst, wie viel Wert das Jesus hat in den Augen von Gott, oder wenigstens ein bisschen verstehst, wie viel Wert das hat, dann kannst du nie verstehen, wie viel dir vergeben worden ist. Weil Gott hat seinen Sohn aufgegeben für dich. Er hat nicht einfach aufgegeben, einfach damit wir noch eine Geschichte in der Bibel haben. Er hat sein wertvollste hergegeben, damit er wieder eine Beziehung haben kann mit dir. Und Jesus hat alle unsere Schuld getragen und er hat auch alle unsere Krankheiten geheilt. Und jetzt sind wir da, oder? Und wir sind immer noch krank. Unser Körper sagt immer noch, wir sind krank. Unsere Gefühle sagen vielleicht, wir sind krank. Aber was sagt Gottes Geist? Preise den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, oder? Du musst dich selber vielleicht manchmal wieder daran erinnern, oder ich persönlich muss das viel machen. Uns selber wieder daran erinnern, was hat Gott eigentlich gesagt? Weil wir fangen uns so schnell an anpassen, oder? In diesem letzten Sonntag, glaube ich, auch gesagt. Wir fangen uns so schnell an anpassen an unsere Umstände. Unser Denken passt sich so schnell an den Umständen, wo wir drin sind. Oder in dem Land, wo wir leben. Oder in dem Job, wo wir haben. Oder in der Situation, wo wir gerade drin sind. Dass wir vergessen, dass wir eigentlich zu grösseren Berufen sind. Dass wir vergessen, was eigentlich unsere Identität ist. Und jetzt geht's weiter. Leider ist Maria nicht da. Habe ich extra natürlich einen Satz für sie mitgenommen. Jetzt geht's noch weiter. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. Krönt dich mit Güte und Gnade. Also Gott ist ein Gott, der rettet, auch wenn du mitten in der Todesgefahr bist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am Sonntag war eine Frau da. Sie heisst, glaube ich, Ivana. Sie ist das erste Mal da gewesen. Sie ist schon ziemlich lang gläubig. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt. Sie kommt morgen übrigens eine Teamnight für die sie kennenlernen wollen und ihre Geschichte live vielleicht von ihr hören. Auf jeden Fall ist sie im Spital gewesen. Und lustigerweise, die Person, die sie pflegt hat im Spital, ist die Frau von Peter Alpiger, Stephanie. Und der Peter hat sie am Sonntag das erste Mal gesehen. Er hat die Verbindung nicht gehabt oder hat das nicht gewusst. Und wir mit ihr geredet und die Ärzte haben gesagt, sie hat, glaube ich, noch 4 Tage oder 4 Wochen, ich weiß jetzt nicht genau, zu leben. Und Gott hat sie geheilt. Gott hat sie gerettet, mitten aus der Todesgefahr. Das ist wirklich eine super Story, oder? Noch geht's weiter. Krönt dich mit Güte und Gnade. Und jetzt kommt's, Mann. Peter, jetzt kommt's. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so erneuert er deine Jugend. Amen, ich weiß, so ein Lieblingsvers. Oder? Ich liebe den. Ich habe den am Sonntag quoted. Ich habe ihn zwar nicht vorgelesen. Ich habe das haben wir letztes Mal eigentlich im Bible Study schon machen. Den habe ich gerade schon drin gehabt. Habe ich gedacht, das ist gerade gut, können wir heute auch weitermachen. Aber manchmal sagt unser Körper die Umwelt und alles, was rund um uns herum ist, das Gegenteil von dem, was Gottes Wort sagt. Gott sagt, wir lesen nachher noch einen anderen Psalm, wo es noch eigentlich viel klarer rauskommt, er gibt deinem Leben viel Gutes. Du bist überreich beschenkt. Und wenn du das Wort Leben nimmst, aus dem Hebräischen, dann heisst das dein ganzes Leben. Also du bist nicht nur zwischen 20 und 30 von Gott beschenkt worden. Oder zwischen 30 und 40 von Gott beschenkt worden. Sondern Gott will dein Leben kontinuierlich überreich beschenken. Und der Benefit von dem Ganzen, oder das, was er eigentlich will, ist, er will deine Jugend erneuern wie die Federn vom Adler. Oder wie das Fell, also die Haut. Als Gefieder vom Adler. Und wenn du nachschaust, oder viele sagen ja, dass der Satz da, dass der nur geistlich gemeint war, dass du geistlich jung bleibst. Aber wenn du dich mit Adler mal ein bisschen auseinandersetzt, ist es mega interessant, oder? Adler hat eine extreme Bedeutung in der Bibel. Ein Adler ist ein extrem interessantes Tier, weil zum Beispiel der Adler, der steigt nur mit der Thermik. Der braucht keinen Flügelschlag. Er braucht keine Kraft zum Aufsteigen. Oder? Und es gibt ganz viele Bibelstellen über Adler, die auf uns sich sozusagen, wo sagen, dass wir eigentlich wie Adler sind, oder? Jesus ist ja Symbolik vom Johannesevangelium, ist ja ein Adler, oder? Und der Adler steigt auf, nur mit der Thermik, ohne dass er selber Kraft braucht, oder? Das ist eigentlich ein Bild für uns, oder? Wir steigen auf durch den Geist von Gott. Wir brauchen keine eigene Kraft. Gottes Geist ist der uns treibt, oder? Das Problem ist einfach, dass wir die ganze Zeit selber anfangen, nur mit den Flügeln rumzuschlagen, oder? Und selber irgendwie probieren, rumzufliegen, oder? Anstatt, dass wir uns tragen lassen von Gottes Kraft. Und das Coole ist, dass ein Adler immer genau gleich jung ist. Wie sagt man dem? Physikalisches Alter, oder wie sagt man dem? Whatever. Das Alter von einem Adler verändert sich. Er wird zwar älter, aber der Körper bleibt immer genau gleich bis am Tag von ihm sind tot. Und das ist nichts Geistiges. Sondern es ist einfach etwas ganz Natürliches. Oder? Und das heisst eigentlich nichts anderes als Gott möchte, dass du das Leben kannst geniessen kannst bis an den letzten Tag von deinem Leben. Gott will nicht, dass du ein Leben hast bis 80 oder bis 70 und nachher landest du im Bett und die letzten 20 Jahre bist in der Dialyse oder bist irgendwo ans Bett gefesselt oder bist irgendwie krank, weil du so viel ausgehabt hast für Gottes Reich. Kannst nicht mehr reden, weil so viel Predigt hast und jetzt deine Stimmbänder kaputt sind. Kannst nicht mehr, oder? Das ist das, was die Welt uns sagt. Und leider ist es auch das, was viele Christen glauben. Aber das, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat, ist so viel besser. Ein Leben, wo du Lebensqualität hast, wo du jeden Tag von deinem Leben kannst geniessen. Hast du gewusst, dass Gott voll okay findet, wenn du das Leben geniessest? Hast du gewusst, dass Gott sogar will, dass du das Leben geniessest, oder? Wir sind nämlich so ein bisschen, oder? Wir voll fromme. Wir sind nämlich so ein bisschen, du bist jetzt gerettet, voll cool, du hast jetzt ewige Leben. Aber der Grund, wieso das Gott dir das ewige Leben geschenkt hat, ist, dass du in Dienst für den Herrn gehst, und zwar vom ersten Tag bis zum letzten Tag, und dich abkrampfst für Gott. Aber weißt du was? Gott hat gerne nie den Plan gehabt. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, ihr, die beladen sind. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch die Last abnehmen. Oder? Gott hat nie von uns, für uns ein Leben vorbereitet, ein Leben von der Mühe, oder ein Leben, das mühsam ist, oder ein Leben, das irgendwie dich abkrampfen muss. Sondern er sagt selber im Epheser 2, Vers 10, alle Werke, die er will, dass wir tun, hat er vorbereitet, und wir müssen nur in denen laufen. Oder? Und uns fällt es schwer, manchmal, ich weiss, wir sind Schweizer. Oder Südafrikaner. Oder halt Westler. Oder? Wir sind Leute, die immer etwas tun wollen, in dieser Geschwindigkeit, wie wir jetzt gerade das Gefühl haben, dass es gut ist, anstatt dass wir in dieser Geschwindigkeit laufen, wo Gott will. Erstens bist du viel schneller, als wenn du selber laufst. Und zweitens ist es viel müheloser. Es ist viel einfacher, wenn du in deiner Berufung lebst oder in deiner Berufung, dann geht es dir gut. Oder zum Beispiel, was ich merke, ist, ich am meisten, also ich habe nie grosse körperliche Probleme oder so, aber am meisten körperliche Anfechtung, wie man auch immer das nennen will, ist, wenn ich wenig predige. Wenn ich wenig das mache, was Gott mich dazu berufen hat, dann merke ich das. Und ich weiss, dass mega viele Leute, das ist jetzt nur ein Beispiel, einfach auf meinem Leben zu machen, ich weiss, dass mega viele Leute immer, Christen, immer auf der Suche sind nach ihrer Berufung. Oder nehmen zum Beispiel mal den Dylan. Der ist jetzt heute nicht da, über den können wir jetzt gut reden. Nehmen wir mal den Dylan, oder? Vor ein paar Monaten Ich weiß nicht, ob ihr ihn gut kennen, aber er ist der junge Herr, der neben dem Emu am Sonntag da den Worship geleitet hat. Vor ein paar Monaten ist er auf uns zugekommen, an einer Team Night, und hat mit mir so angefangen zu reden, und hat zu mir gesagt, ja, weisst, ich weiss, dass Gott mich berufen hat für den Worship. Oder? Und dann habe ich zu ihm gesagt, und weisst, wenn so Leute auf dich zukommen, oder? Am Sonntag ist auch einer zu mir gekommen und gesagt, ich bin berufen zum Predigen, wenn kann ich predigen, oder? Ja. Zu uns ist auch schon jemand gekommen und hat gesagt, ich glaube, es wäre Zeit, dass wieder mal eine Frau predigt. Ist gut, wenn ich nächsten Sonntag tue. So ein bisschen in dem Stil, oder? Ist nicht Miriam gewesen. Nein, nein. Gott hat uns zum Glück, auch uns als Leiter, gab von der Unterscheidung gegeben, oder? Dass wir ziemlich schnell merken können. Aber ich habe es so cool gefunden. Der Dylan ist zu mir gekommen und hat das so erzählt. Ja, ich weiss irgendwie, dass meine Berufung irgendetwas mit Worship zu tun hat und so. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist ja der Oberhammer. Und er so, wieso? Nachher so, ich kenne mega viele Leute, die nicht einmal wissen, was ihre Berufung ist, aber du weisst es, also mach Schritt in die Richtung. Und er nur noch, ja meinst du, ja, hallo, wenn ich gewusst hätte, in dem Alter, wo du jetzt bist, was meine Berufung ist, ich hätte alles dran gesetzt, um Weiterbildung in diesem Bereich zu machen, oder? Ich hätte mein ganzes Geld ausgegeben für das. Weil es gibt doch nichts Besseres, wenn du dort bist, wo Gott dich berufen hat. Benni, zum Beispiel. Oder? Und das ist, verstehst du, das geht nicht von einem Tag auf den anderen meistens, oder? Deine Berufung fängt vielleicht irgendwo an und in 20 Jahren bist du nicht mehr am gleichen Ort, wie vor 20 Jahren gewesen bist. Aber was ich den Hammer finde, ist, dann hat der Dylan sich Gedanken darüber gemacht und hat angefangen, in Bandprobe zu gehen im Gospelhaus. Weil er einfach gesagt hat, hey, ich mag irgendwie in diese Richtung, oder? Und jetzt steht er bei uns auf der Bühne und am Sonntag sind ein paar Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, der Typ hat so Potenzial. Völlig natürlich und so weiter, oder? Und du siehst wie, hey, oder nimm Fenji. Sie ist heute auch nicht da, wir können über sie reden. Nimm Fenji. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der so natürliche Leiterschaft in sich drin hat und selber nicht will wahrhaben, was Gott in sie hineingelegt hat. Sie ist nie jemand, der sich selber im Vordergrund stellen würde. Nie irgendwie, oder? Bis sie nur schon mal ins Worship-Team gegangen ist. Es war ein Krampf, kann ich sagen. Es war streng für uns, oder? Und dann hat der Sandra sie wollen nachnehmen als Leiterin, einfach im Worship-Team. Und sie, ja, nein, ich glaube nicht. Oder, nein, 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 das sollen andere machen, oder? Und wenn sie halben müssen zwingen, oder? Und nachher ist irgendwann die Nachricht gekommen, dass der Sandra und Alicia auf Zürich gehen, oder? Und für uns alle im Leitungsteam, oder? Wir haben dann darüber geredet, ja, Sandra ist unser Worship-Leader, was läuft, oder? Und für uns alle ist im ersten Moment klar gewesen, Fenji ist ihm seine Nachfolgerin. Aber für die Fans war es nicht klar. Können wir glauben. Ich bin ein paar Gespräche mit ihr geführt, oder? Aber in dem Moment, und das wird ja einfach, ich finde das der Oberhammer, oder? Du weißt eigentlich eh, was in deinem Herz ist. Du weißt eh, was Gott in dich hineingelegt hat. In dem Moment, wo die Fans ja gesagt hat, dass sie das Worship-Team wird übernehmen als Hauptleiterin, in dem Moment haben wir gemerkt, oder haben ihr wahrscheinlich auch gemerkt in der Church, auch wenn ihr es vielleicht nicht selber irgendwie betiteln oder so, dass sie ist wie, einfach einen Schritt aufgegangen. Du hast richtig gemerkt, wie Gott ihr die Autorität gibt. Wir sind da gestanden, echt, am ersten Sonntag, das ist der Sandra und da gewesen, am ersten Sonntag, wo sie den Worship geleitet hat, nachdem sie sich entschieden hat, und wir alle sind da gestanden und gesagt, hey, das ist der Oberhammer, wie sie den Worship leitet. So natürlich, auf so eine einfache Art und Weise, oder? Kommt ihr draus, was ich will sagen, oder? Wenn du eine Entscheidung triffst, Gott schenkt den Rest. Du hast gemerkt, oder wir haben gemerkt, wir sind so happy, oder? Wir sind so happy, dass Fenji die Leiterin ist von unserem Worship-Team. Und sie hat sich das aber nie selber vorstellen können. Aber jetzt ist es für sie wie Daily Business. Es ist nicht streng, es ist gar nichts, es ist einfach ihr natürliches Leben. Wieso? Weil Gott sie in diesem Bereich gesegnet hat. Weil Gott sie in diesem Bereich talentiert hat oder ausgestattet hat. Mit Autorität, mit Vollmacht, mit all dem, was es braucht. Oder? Und das ist der Hammer. Und sie liebt es. Und das Worship-Team liebt, mit ihr zusammen sie als Leiterin zu haben. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, oder? Meine, das sind jetzt Leute, es gibt auch Leute, die nicht so easy sind, aber es ist der Oberhammer, oder? Wenn so Sachen passieren. Gehen wir noch weiter. Wie spät ist es? Ich sehe eben Zeit. Oh mein, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir müssen ein bisschen Gas geben, ha? Entschuldigung. Also. Gott will deine Jugend erneuern. Und ihren Psalm ausgesucht. Den werden wir jetzt heute anschauen, werden wir wahrscheinlich auch nächstes Mal noch anschauen, ist der Psalm 91, der wahrscheinlich bekannteste Psalm von der ganzen Welt, von der ganzen Bibel, von allen Juden, der Lieblingspsalm und so weiter. Neben dem Psalm 23 natürlich, den haben wir eh schon durchgenommen. Psalm 23 und Psalm 91 sind wahrscheinlich die, die meisten Leute auswendig können, wenn sie Psalmen ein bisschen kennen oder so einigermaßen wissen, was drin steht. Und der Psalm 91, man kann einfach ein bisschen einen Background geben, ich habe mir das so extra aufgeschrieben. Psalm 91 ist ein Psalm, wo es also eigentlich ausschließlich um den Schutz geht, wo Gott für uns parat hat. Es ist ein Schutzpsalm. Und wir leben in einer Welt, und ich will euch ein bisschen den Kontext geben, wir leben in einer Welt, wo es immer, es wird nicht besser und besser. Es wird eigentlich immer schlimmer und schlimmer. Es wird immer, wenn du die Welt raus schaust, es wird immer dunkler und dunkler. Das ist eigentlich das, was die Bibel sagt, oder? Im Jesaja Kapitel 60 sagt Gott, dass die Erde eigentlich immer dunkler und dunkler wird. Aber weißt du was? Church, also, wir, die an Jesus glauben, bei uns wird es immer heller und heller. Und unser Licht wird immer heller und heller und von den Leuten immer mehr sozusagen wahrgenommen, weil sie in der Welt ja immer dunkler wird. Wo willst du heranschauen? Bist du schon mal in einem Raum gewesen, wo es komplett dunkel war? Kannst du zum Beispiel im Ganzen oder im Bergwerk Ganzen reingehen, bis irgendwo im Labyrinth hinein bist, wo es wirklich keine Fremdlichteinstrahlung mehr hat und du siehst nichts, du siehst deine Hand nicht vor dem Kopf, du hörst dein eigenes Blut fliessen im Körper. Es ist voll, haben wir das mal gemacht mit der Schule. Und dann haben wir alle müssen ruhig sein und dann haben irgendwelche Leute so irgendwie das Gefühl gehabt, hey, was läuft denn jetzt da ab? Ist da irgendwo ein Wasserfall, oder? Und dann hat der, der uns begleitet hat, gesagt, nein, das ist euer eigenes Blut, das durch den Körper fließt. Oder? Und du bist einfach voll in der Darkness, oder? Einfach wirklich voll weg. Und nachher hat er einen Feuerzünder angemacht. Es hat so geblendet. Es hat so abartig geblendet. Echt? Ja, mach den Feuer aus, Mann. Was läuft mit dir? Spinnst du, oder? Also könnt ihr euch vorstellen, je dunkler das es wird, desto weniger Licht braucht es eigentlich. Aber wenn du jetzt einen Raum hast und es ist komplett dunkel und du hast nur ein bisschen Licht in dem Raum, jedes Auge, das in dem Raum drin ist, schaut aufs Licht. Weil das Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Und wir leben in einer Welt, wo nicht immer alles rund läuft, wo viele Gefahren sozusagen umeinander sind, wo ganz viele strube Sachen passieren. Heute weisst du ja nicht, ob du irgendwo in einen Kauf, wenn du irgendwo in ein Einkaufszentrum hineingehst, ob einer noch Amok läuft, ob einer irgendetwas in die Luft jagt oder was auch immer. Und das, was häufig passiert ist, dass Menschen Angst überkommen. Wir sind zum Beispiel in Barcelona gewesen, kurz nachdem das dort so Anschläge gewesen sind. Und du hast in Barcelona gemerkt, die Leute leben in Angst. Und wir Christen lassen uns manchmal anstecken von dem. Wir lassen uns anstecken von dieser Angst, die in der Welt ist. Oder? Heute kannst du dein Kind nicht mehr allein auf der Schule weglassen, weißt ja nicht, ob es geklaut wird. Weißt ja nicht, ob es von irgendeinem mitgenommen wird, oder? Wir machen uns genau die gleichen Sorgen und haben genau die gleichen Ängste wie die Welt. Und nichts unterscheidet uns eigentlich von der Welt. Obwohl Gott uns eigentlich ganz etwas anderes verheißen hat. Und zwar in dem voll krassen Psalm 91. Und für die, die den nicht kennen, wir lesen ihn nachher durch. Und ich habe den Titel vom Psalm 91, und das werden wir heute, wahrscheinlich werden wir nicht fertig werden mit dem, werden wir nächstes Mal. Aber ist der Psalm 91, im Psalm 91 geht es um Position und nicht um Isolation. Das ist das, was mir so in den Sinn gekommen ist. Weil das, was passiert, vielfach bei uns Christen ist, dass wir uns probieren isolieren von der Welt. Dass wir uns probieren, wir leben in dieser Welt, und wir, oder? Kommen wir draus? Gut. Wir isolieren uns von dieser Welt. Wir nehmen unsere Kinder von der Schule weg und tun sie bei uns daheim in die Schule. Ich habe nichts gegen das. Wenn du es auf dem Herz hast, oder? Wenn die Weisheit von Gott in dir, oder? Die Weisheit von Gott ist immer gut, oder? Also, nimm das nicht einfach alles jetzt eins zu eins. Aber ich mag euch einfach ein bisschen ein Bild geben, oder? Das, was wir machen, ist, wir kapseln uns ab von der Welt. Aber Gott hat nie gesagt, dass wir uns von der Welt abkapseln. Gott hat nicht gesagt, wir sollen in der Isolation leben. Sondern Gott hat gesagt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Aber weißt du, was Gott vorhat mit dir? Er will die Welt beeinflussen. Er will die Welt verändern. Er will sein Evangelium, alle Lösungen, die die Welt braucht, will er durch dich in die Welt hineinbringen. Also musst du nicht weit weg von dieser Welt sein, sondern du musst eigentlich näher dran sein an dieser Welt. Du musst dir bewusst sein, du bist nicht von dieser Welt. Aber das Coole ist, wenn du checkst, was Gott für dich parat hat, auch in dem Psalm 91, dann weißt du, dass es gar keinen Grund gibt, um mit Angst durch die Welt durchzulaufen. Es gibt keinen Grund, um Angst zu haben um dein Kind, weil weißt du was, dein Kind ist gerne dein Kind. Dein Kind ist ein Geschenk von Gott. Gott hat es dir anvertraut, aber es gehört nicht dir, es gehört Gott. Und der, der für den Schutz von deinem Kind verantwortlich ist, bist nicht du, es ist Gott. Und eigentlich sollte ich das selber relaxed machen. Aber das, was vielfach passiert ist, du kriegst noch einen grösseren Stress. Oder? Wir probieren immer alles können kontrollieren. Wir probieren immer alles können im Griff zu haben. Aber weißt du, wer alles im Griff hat? Gott. Verstehst du, Gott hat so einen höheren Weg für dich vorbereitet. Du musst keine Angst haben in dieser Welt. Auch wenn du an einen Ort kommst, wo ein Attentat passiert, oder wo könnte ein Attentat passieren, du musst keine Angst haben. Hast du gewusst? Oder ein Benny seine Lieblingsgeschichte von mir, ich habe es, glaube ich, mal im Rockhaus erzählt. Ich habe schon ein paar Mal so Sachen erlebt, oder? Manchmal hörst du doch so, dass ein Ausstrauben Autounfall war. Zwei Personen in einen Autounfall verwickelt, die eine Person ist tot, die andere stirbt, die andere lebt noch. Eine stirbt, eine lebt noch. Wieso lebt der eine und der andere stirbt? Im gleichen Auto gesessen. Wieso gibt es Leute, die einen ausgetrauben Unfall überleben und andere, die viel weniger schlimmen Unfall haben, die sterben? Wieso gibt es das? Haben wir euch schon mal gefragt? Ich frage mich so Sachen und ich glaube, es hat mit dem zu tun. Was ist deine Position? Wo bist du positioniert? Was ist deine Position, wo du eingenommen hast, wo bist. Und ich habe mal erlebt, wo ich mit meinem Auto, mit meinem alten Auto, mit meinem Vorvorgängerauto, so ein Renault war, bin ich auf, ich glaube, mit dem Ronny abgemacht und bin auf Balzer gefahren und bin zu Buchs auf die Autobahn reingefahren, gell. Und es war dunkel, es war gerade dunkel gewesen, 7 Uhr am Abend, hat es angefangen, es war so hell gewesen wie jetzt vielleicht da draussen. Also, gerade so dämmerig, alles schon recht dunkel. Und ich fahre auf die Autobahn rein und dann kommt doch die Autobahnausfahrt. Da Sevela und Vaduz, oder? Und ich bin mit dem Auto so am Fahren, oder? Und bin auf der normalen Spur. Und nachher sehe ich auf das Mal Autolichter auf meiner Spur. Und nicht Bremslichter. Sondern Frontlichter von einem Auto, das auf meiner Spur mir entgegenkommt. Und ich denke mir so, oh, oder in dem Moment kannst du nicht viel studieren, oder? Und dann merke ich, oh shit, und dann spickt dir ein anderes Auto umeinander, oder? Irgendwie voll der Unfall direkt vor mir, oder? Und das Einzige, was passiert, oder? Ich ja gerne können reagieren, aber mein Fuß hat reagiert, oder? Das Einzige, was passiert ist, alles läuft in Zeitlupe ab. Kennt ihr den Zeitlupeneffekt, oder? Das Adrenalin, das da im Körper hier etwas macht, und nachher siehst du alles in Zeitlupe. Und ich bin so am Bremsen, und ich denke mir so, während dem Bremsen denke ich, ich glaube, ich schaff's nicht mehr zum rechtzeitig bremsen. Hey, vor mir spickt ein Auto durch die Luft, landet irgendwo da in der Wiese rein, gell? Nachher kehrt's da irgendwie zwei Autos, und ich bin immer so am Zuschauen, gell? Denke mir so, was, wirklich, wie Zeitlupe ist mir eingefahren, oder? Und nachher, ich schwarze Jacken an, oder? Wie jetzt, schwarze Hosen an, und meine Sicht, ich angehalten, oder? Voll der Unfall vor mir, irgendein Auto halb verdrückt dort so nebendran, gell? Ich denke mir nur so, shit, ich habe eine Samariterausbildung, ich kann jetzt nicht einfach im Auto drin sitzen bleiben. Wo ist meine Sicherheitsweste? Da geht der erste Gedanke, shit, ich habe gar keine, oder? Keine Sicherheitsweste. Oh, das müssen wir rauslösen. Ich weiß, falls der Jonah den Podcast hört. Ja. Sicherheitsweste, oder? Gang raus, gell? Und denk noch so, und sag noch so zu Jesus, hey Jesus, ich mag jetzt nicht zu dem Auto gehen und dort einen verdrückten Kopf sehen oder irgendeiner, der halb tot ist oder irgendetwas, ich habe jetzt ehrlich gesagt voll keinen Bock drauf. In dem Moment springt ein Rettungssanitäter an mir vorbei, in Zeitlupe, gell? Oder? Hinten dran Rettungssanitäter, oder? Wo genau, er ist genau hinter mir gefahren und ist eigentlich auf dem Highway gewesen und sagt zu mir, hey du, kümmere dich um die Leute, die da einen Schock haben, ich kümmere mich um die Verletzten und ich so, okay, alles klar, gell, gehen wir so zu den anderen. Eine ist voll im, die hat so einen Streifschuss, also, wie sagt man, die hat gestreift. Und die hat voll Panik gehabt, ist an der Leitplanke gestanden, nur noch rumschreien, oder? Auf jeden Fall ist da der Unfall gewesen, oder? Und währenddem, dass sie dem Unfall, irgendwann haben wir auf die Seite fahren, weil da ja die Feuerwehr gekommen ist, und die mussten die Autos aufräumen und so. Und ich bin im Auto, und ich habe ein paar Termine gehabt, und dann habe ich angefangen, diesen Leuten anzuhören. Zum Beispiel, einer davon war der Dave gewesen. Leute dem Dave an, und sagen dem Dave, du so, ich komme, glaube ich, heute nicht. Ich bin gerade in so einen Unfall reingefahren und es geht, glaube ich, noch länger. weil da liegen überall Autos umeinander und so. Und er so, ah ja, voll easy, oder? 2 Minuten später läutet er mir wieder zurück, hey Michi, ich bin geschwind, kannst ja da Online-Traffic-Information schauen, was alles abläuft auf der Autobahn, oder? Ich bin geschwind online schauen. Hast du gemerkt, dass hinter dir noch viel der grössere Unfall ist als vor dir? Und ich, oder? Am Schluss kannst du dir vorstellen, wo ich war. In der richtigen Position. In der Luftblotere vom Heiligen Geist. Vor mir ist ein kleiner Unfall abgegangen. Ich denke, das ist ein grosser Unfall. Hinter mir sind 30 Autos ineinander reingefahren. Etwa 50 Meter hinter mir, ich habe es gerne gemerkt. Darum ist es auch so lange gegangen, bis dann endlich mal irgendjemand gekommen ist, oder? Und ich immer denkt, hey, die Typen brauchen auch ewig lange, das System funktioniert irgendwie nicht so richtig, oder? Und das ist mir erst nachher, ist mir das so bewusst worden, oder? Kennen wir so Situationen? Sind wir selber auch schon so Situationen gewesen? Der Beni hat mir auf das Abo, wo ich das mal im Rockhouse erzählt, hat mir so ein Video geschickt, oder? Von einem, wo knapp vor einem Lastwagen anhaltet und dann kommt so eine GIF-Animation mit Jesus und so. Kommt einfach so rein, oder? Magst du dich noch erinnern? Es ist der Hammer gewesen, oder? Oder was mir auch mal passiert ist, ich bin bei meinen Eltern wohnen in Grabs. Und sie wohnen oberhalb von der Hauptstrasse. Und wenn mit dem Velo, ich bin mit dem Velo in die Schule gegangen, oder? Da bin ich noch nicht mal gläubig gewesen. Bin runtergefahren, oder? Und was ich gemacht habe, ist immer, bevor ich auf die Hauptstrasse kam, bin ich aufs Trottoir gefahren, oder? Weil dann hast du können laufen lassen, oder? Dann hast du nicht anhalten, vorne hat es einen Stopp gehabt, oder? Stopp ist eh für Anfänger. Dazumals habe ich das gedacht. Jetzt natürlich nicht mehr, oder? Jetzt bin ich Autofahrer. Und nachher fahre ich dort runter eines Tages, oder? Mit meinen gefühlten 80 km/h. Nein, halt fahre ich dort runter. Vollgas, spät dran. Und denke mir so, jetzt gehe ich aufs Trottoir und sehe nur im Augenwinkel, ein Kinderwagen, so ein Zwillingskinderwagen, oder? Wo die ganze Trottwart braucht, oder? Und ich denke mir so, hey, ich kann jetzt hier nicht einfach über den Haufen fahren, oder? Und fahre gerade auf die einfach voll auf die Hauptstrasse, oder? Und denke mir so, ich komme schon rum, gell? Währenddem, dass ich auf die Hauptstrasse fahre, kommt ein Bus, so ein Lieferwagen, oder? Und ich stoße mich mit der Hand, während dem Velofahren, stoße ich mich mit der Hand am Bus ab, oder? Und komme so gerade auf die Hauptstrasse und fahre weiter. Und nachher ist dann das Adrenalin gekommen und dann habe ich dann mal kurz anhalten müssen, oder? Weil ich dann irgendwie realisiert habe, was passiert ist. Aber im Nachhinein, oder da bin ich noch nicht einmal gläubig gewesen, im Nachhinein ist mir klar gewesen, was das war. Ich hätte nie können so schnell reagieren, ich hätte nie können nicht unter das Auto reinfahren oder von dem Auto über den Haufen gefahren werden. Es ist auch kein Zufall gewesen oder sonst irgendetwas, sondern es ist Gottes Hand gewesen, die schon damals über mir war. Und mir das Thema Schutz allgemein, Bewahrung und so weiter, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, um euch ein bisschen erzählen, hat mich schon immer extrem beschäftigt. Es gibt eine Story von einem, der war in Jakarta gewesen, und in Jakarta haben sie vor etwa 10 Jahren oder so ein Hotel in die Luft gesprengt. Ich weiß nicht, ob ihr das mögen euch daran erinnern. Das war ein riesen Zeug, das war in Indonesien. Und der Typ ist gläubig, ist ein gläubiger Geschäftsmann, und ist an dem Tag in dem Hotel, hat er eingecheckt, wo der Anschlag war, hat in dem Hotel eingecheckt, oder? Und, ist durch die Hotellobby gelaufen, währenddem das Bomben abgegangen ist in der Hotellobby. Und ist währenddem Bomben abgegangen ist, hinter einer 7 Meter breiten Marmorsäule gewesen. Es hat kein einziger Mensch, der in dieser Hotellobby war, überlebt, nur er. Er hat nicht einmal einen Splitter abbekommen, hat nicht einmal einen Kratzer gehabt. Und verstehst du, für mich, du kannst sagen, es ist Zufall, dass er gerade dort hinterher gelaufen ist. Nein, es ist Gottes Schutz, der über ihm war. Es ist Gott, der zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, die richtige Position von ihm. Kommen wir mit, oder? Und ich will euch einfach ein bisschen ermutigen. Gott will, dass du geschützt bist. Gott will nicht, dass du Angst hast. Er will, dass du geschützt bist. Und in dem Psalm 91, den lesen wir jetzt noch kurz miteinander durch. Dann gehen wir noch in ein paar Details rein, oder? Psalm 91 ist ein gewaltiger Psalm, fast jeder Satz hat irgendeinen Nugget drin. Aber wenn du den durchlesest, das muss ich euch auch noch sagen, der Psalm 91, sogar die orthodoxen Juden glauben, dass der Psalm 91 eine übernatürliche Kraft hat. Die orthodoxen Juden sagen, wenn du krank bist, wenn du eine schwierige Situation hast, wenn du ins Flugzeug steigst und Angst hast, dass das Flugzeug abstürzt, die Empfehlung, die sie abgeben, ist, dass du kontinuierlich Psalm 91 vorlesest. Weil Psalm 91 ist nicht einfach nur ein Psalm. Psalm 91 ist auch nicht ein Lied, sondern es ist ein Gebet. Und zwar etwas, das für die Juden so extrem wichtig ist. Und es gibt, können wir mal im Internet schauen, Kannst eingeben auf Google Psalm 91 Rescues oder so. Es gibt so viel Zeugnis von Leuten, wo zum Beispiel in Syrien, wo bombardiert worden ist, wo ganze Ortschaft oder ein Stadtteil bombardiert worden ist, keine einzige Person hat überlebt, außer eine. Und sie haben die Leute gefragt, hey, du bist nicht in einem Bunker gewesen, du bist nicht irgendwo, du bist voll in dem verbombten Teil hinein gewesen. Was ist genau abgegangen, oder? Und er hat gesagt, ich bin Christ, ich habe Psalm 91 gelesen. Während der Zeit, wo bombardiert worden ist, habe ich Psalm 91 gelesen. Und ich weiss, es tönt vielleicht irgendwie ein bisschen schräg oder was auch immer du kannst denken, aber ich glaube, Gott hat so viel in das hineingelegt. Und Gott will, dass du weißt, dass er dich schützen will. Aber weißt du was? Er will seinen Schutz, will er nicht auf dich forcieren. Das ist etwas, wo wir vielleicht lernen müssen, oder? Gott tut nie etwas auf uns forcieren. Er lässt uns immer unsere eigene Entscheidung. Gott will dich heilen, aber ob du glaubst, dass er heilen will, ist deine eigene Entscheidung. Gott will, dass du weißt, dass du gerecht bist, aber ob du glaubst, dass du gerecht bist, ist deine eigene Entscheidung. Kommen wir daraus, oder? So, jeder gläubige Mensch ist genau gleich gerecht vor Gott und jeder wird in den Himmel kommen und ist genau gleich gerecht vor Gott. Aber nicht jeder weiß es offensichtlich, oder? Weil wir haben tagtäglich mit solchen Leuten zu tun, die es nicht wissen. Aber trotzdem will Gott, dass du es weißt. Aber du kannst selber entscheiden, ob du das glaubst oder nicht. Und genau gleich ist es mit dem Psalm 91. Lesen wir den mal miteinander. Stehen wir alle auf und lesen ihn. Wir lesen ihn da von der Leinwand. Das machen sie in so anderen Churches. Psalm 91, der hat 16 Vers. Da steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und du bist meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Sind wir dran mit den Bildern? Ein Bild nach dem anderen. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder von den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn 1000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen. Und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm meine Rettung. Amen. Das ist der abgefahrenste Psalm, oder? Ja, den müssen wir wieder regelmäßiger durchlesen. Ich kann es euch einfach nur empfehlen. Ich habe es heute gemacht. Ich habe heute den Psalm ein paar Mal durchgelesen. Und ich habe natürlich auch ein bisschen ausgraben, was ist in dem Psalm drin überhaupt. Und der Psalm hat so viel drin. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ist in dem Psalm beschreibt Gott eigentlich eine 24/7 Protection. Egal ob im Tag, egal ob in der Nacht, egal ob daheim, egal ob im Ausgang. Egal, ob es eine Krankheit ist oder ob es eine Gefahr ist, haben wir es gelesen, oder? Auch die Pfeile, die am Tag fliegen, oder? Und ich glaube, Gott hat nicht einfach nur Pfeile gemeint im Alten Testament, sondern er hat auch Raketen gemeint in unserer heutigen Zeit. Wo ja auch ein bisschen ausgesehen wie Pfeile. Oder? Sachen, die dir Angst machen können, oder? Was ich cool finde an dem Psalm ist, dass der Psalm nicht ausklammert, dass es Gefahren gibt in dieser Welt. Dass der Psalm nicht einfach ausklammert, dass wir ausgesetzt sind an Sachen, die nicht gut sind. Dass der Psalm nicht einfach ausklammert, dass es, er sagt, der Psalm sagt nicht, dass es keinen Teufel gibt. Der Psalm sagt, es gibt einen Teufel. Aber Gott will dich retten. Und der Psalm sagt sogar, dass es nicht einfach nur einen Teufel gibt, sondern dass der Teufel auch eine Taktik hat. Aber dass Gottes Taktik viel grösser ist als die vom Teufel. Oder der Psalm sagt, es gibt Gefahren in dieser Welt. Es gibt schlimme Sachen in dieser Welt. Es gibt Pest in dieser Welt. Es gibt Krankheiten in dieser Welt. Es gibt sogar tödliche Krankheiten in dieser Welt. Aber der Psalm sagt noch viel mehr, Gott will dich retten von jeder tödlichen Krankheit. Gott will dich rausziehen aus jeder Gefahr. Ich finde es gewaltig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es der Oberhammer. Machen wir da noch weiter ein bisschen, oder? Was meine ich mit Position? Ich habe am Anfang gesagt, bei dem Psalm geht es um Position und nicht um Isolation. Es geht um die Position, wo du hast oder wo du einnimmst. Und der Psalm redet eigentlich ausschließlich von einer Position, wo du hast. Und ich will euch kurz den Teil, einfach ein paar Teile zeigen, wo eine Position vorkommt. Und zwar ist zum Beispiel im Vers 4 steht der Satz: Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Oder in Elberfelder Übersetzung Zuflucht. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Nur schon der Satz ist der Oberhammer. Überleg dir mal, Gottes Treue ist der Schild, der dich schützt. Wie treu ist Gott? Kann er überhaupt untreu sein? Nein. Was heisst das? Dass Gott dich immer will schützen. Wenn ihm seine Treue dir Deckung gibt, wenn seine Treue dein Schutz ist, das heisst, du hast Zugriff zu dem Schutz von Gott die ganze Zeit, weil er ist immer treu. Er kann gerne nicht untreu sein. Er deckt dich schützend mit seinen Flügeln, oder? Siehst du wieder? Er vergleicht sich eigentlich wie mit einem Vogel, oder? Wo seine Schwingen über dir hebt, wo unter ihm seine Flügel findest du Geborgenheit. Und ich weiss, es sagt uns jetzt vielleicht nicht so viel, weil wir nicht in dieser Zeit leben und die hebräische Sprache oder auch die ganzen Wörter, die da benutzt werden, nicht so gut verstehen oder all die Bilder vielleicht nicht so gut verstehen. Aber mir hilft es extrem, weil ich mal eine Geschichte gehört habe, ich glaube, der Ray Bevan hat die erzählt. Und zwar gibt es eine wahre Geschichte von einem Bauernhof. Und der ganze Bauernhof ist abgefackelt, der ist abbrennt. Und dann ist der Bauer, nachdem das alles passiert ist, ist durch den Bauernhof gelaufen und hat so den Schaden angeschaut. Und dann hat er am Boden eine tote Henne gesehen, also ein totes Huhn hat er gesehen. Und dann hat er in das Huhn, oder, ist voll verkohlt am Boden gelegen, oder, hat er so reingeginkt, hat er reingeschüttet, oder, und unten dran sind die Jungen vorgekommen. Lebendige, junge Hühnchen. Und das ist für mich genau das Bild. Wenn du in dieser Position bist, wenn du die Position einnimmst, dass du unter die Flügel kommst von Gott, dann ist es genau so wie das Bild, das der Ray Bevan erzählt hat. Es ist wie ein Huhn, wo ihre Jungen oder wie eine Ente oder ein Adler oder was auch immer, jeder Vogel schützt ja seine Jungen mit den Flügeln. Oder? Und die, und was ich cool finde an dem ganzen Bild jetzt da von dem Huhn ist, das Huhn ist verbrennt. Das Huhn ist gestorben. Jesus ist verbrennt. Jesus ist gestorben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Verstehst du? Das, was der Schutz, das, was eigentlich alles zurückhaltet, was auf dich will kommen, ist das Kreuz von Jesus Christus. Dein Schutzschild ist Jesus Christus. Und das, was er gemacht hat, ist, er hat uns eigentlich beschützt, dass das, was auf uns sollte kommen, nicht auf uns kommt. Sondern damit wir leben können. Oder? Wir haben es nicht verdient zum Leben. Er hat es nicht verdient zum Sterben. Er ist gestorben, damit du kannst leben. Und ich finde das Bild so gewaltig, oder? Du findest Geborgenheit, du findest Zuflucht, steht in der Elberfelder Übersetzung. Und das Wort Zuflucht, ich meine nur schon in dem Wort, oder kannst auch Geborgenheit nehmen, aber Zuflucht ist ein bisschen besser, das heisst auf Englisch Refuge. Und nur schon das einzige Wort, weißt du, wie viel Offenbarung du von Gnade musst haben, dass du das Wort verstehst? Zuflucht. In Israel früher, hat's auf Englisch heissen die Cities of Refuge. Städte der Zuflucht heißen die auf Deutsch. Hat's gegeben. Es sind 6 solche Städte gewesen, in ganz Israel verteilt. Und die Städte haben einen ganz bestimmten Grund gehabt. wenn du auf der Flucht gsi bist. Von deinen Feinden. Wenn du auf der Flucht gsi bist von irgendjemandem, der dich verfolgt hat, hast du können abhauen und in so eine Stadt gehen von der Zuflucht. Und wenn du die Stadt erreicht hast, ist der Schutz, also hast du eigentlich wie zu dieser Stadt gehört. Und die Stadt ist zuständig gewesen, dass du geschützt bist. Also das heisst, wenn du auf der Flucht gsi bist, vor deinen Feinden, wenn du auf der Flucht gsi bist, und das Coole ist, egal ob du etwas Gutes gemacht hast oder ob du etwas Schlechtes gemacht hast, ob du jemanden belogen hast, bestohlen hast, irgendjemandem irgendetwas geklaut hast oder ob du einfach von irgendjemandem verfolgt worden bist, der Grund, wieso dass du in die Stadt gekommen bist, ist so etwas von egal gewesen. Aber wenn du die Stadt erreicht hast, bist du geschützt gewesen und ein Stadtrecht kam von dieser Stadt. Niemand hätte dich anlangen. Und die Städte sind logischerweise ein Bild für Jesus. Egal wieso, dass du zu Jesus gekommen bist. Egal, ob du auf der Flucht gsi von irgendetwas bist, oder ob du schlecht drauf gsi bist, ob du gerade in der Depression von deinem Leben gsi bist, ob dich dein Partner gerade verloren hat und du schlecht drauf gsi bist und denkst, probieren wir es halt mal mit dem Jesus. Es ist egal. Aber in dem Moment, wo du zu Jesus kommst, er ist ja die ultimative Geborgenheit. Er ist der, der uns Zuflucht schenkt. Er ist die ultimative Zuflucht. Er ist die City of Refuge, heisst es auf Englisch, oder? Er ist es. Sobald du zu ihm kommst, ist er dein Schutz. Egal wieso, dass du zu ihm gekommen bist. Egal, was der Grund gsi ist, wieso, dass du gekommen bist, verstehst du, der verlorene Sohn in dem Gleichnis, der kommt zurück zu ihm, seinem Vater. Aber er kommt nicht zurück, weil er den Vater liebt. Er kommt nicht zurück, weil er so eine riesige Offenbarung hat, wie gut das der Vater ist. Sondern er kommt zurück, weil ihm sein Bauch am Schreien ist. Weil er Hunger hat. Er kommt aus egoistischen Gründen zurück. Aber weißt du was? Gott akzeptiert es. Und wenn wir zurückschauen, wieso wir zu Jesus gekommen sind, niemand von uns hat eine riesige Offenbarung von Gott. Niemand hat eine riesige Offenbarung. Wir haben einfach alle gewusst, wir brauchen einen Retter. Oder? Aber was ich cool finde, ist, Gott akzeptiert es. Aber in dem Moment, wo er zurückkommt, der verlorene Sohn, gibt der Vater ihm den Siegelring, ihm seine Visakarte, gibt der Vater ihm das Gewand, gibt der Vater ihm die Sandalen oder das Recht, um in seiner Gegenwart zu stehen. Der Vater fragt nicht nach dem Grund, wieso er zurückkommt. Und genau so ist es da. Also, damit du das Wort Geborgenheit oder Zuflucht kannst verstehen, braucht es eine Offenbarung von der Gnade von Gott, weil niemand von uns hat die Geborgenheit verdient oder die Zuflucht verdient oder den Schutz von Gott verdient. Oder nimm Daniel seine Freunde. Nimm Daniel seine Freunde, kennen wir die? Am Daniel seine drei Freunde, die in den Feuerofen reingehen. Wo sie rausgekommen sind aus dem Feuerofen. Sie sind nicht verbrennt. Sie sind nicht verbrennt. Sie haben nicht einmal nach Rauch geschmeckt. Wo die anderen Typen reingeschaut haben ins Feuer, haben sie eine vierte Person dort drin gesehen. Was meinen wir, wer die vierte Person gewesen ist? Jesus. Wo sind sie gewesen? In der richtigen Position. Wo sind sie gewesen? Unter den Flügeln von Gott. Im Schutz von Gott. Wie auch immer du das willst sagen. In der Festung, in der Burg, in der, was weiß ich, was, welches Bild für dich am besten passt. Aber sie sind im Schutz von Gott gewesen. Und wo sie rausgekommen sind, oder die anderen, die ja das Feuer gemacht haben, die haben ja nicht einmal mehr in die Nähe vom Feuer gehen, die sind gerade verbrennt. Es ist so heiß gewesen, oder? Und die Leute, die im Feuer drin gewesen sind, die drei Freunde von Daniel, sind im Feuer drin gewesen und sind rausgekommen, wie wenn, oder? Wie wenn es gerade irgendwie in einem Eisbad gewesen wäre. Und sie sind rausgekommen, hey, was läuft, geht's weiter, oder? Was ist die nächste Challenge? Oder? Sie haben sich nicht selber retten können, aber sie haben jemanden dabei gehabt, der sie gerettet hat. Es gibt ein Bild im Alten Testament, wo das Bild eigentlich extrem gut untermalt, was es heisst, zum unter Gottes Flügel zu sein. Und das ist das, wo wir vorher schon kurz darüber geredet haben, es ist Bundeslade. Und die Bundeslade sieht so aus, und jetzt checken wir wahrscheinlich auch, wieso, dass man das dann auch daraus ausschliessen kann. Die Bundeslade sieht so aus, ist jetzt leider da ein bisschen dunkel, aber es ist eigentlich eine Kiste, wo oben drauf zwei Engel sind mit so Schwingen, oder? Und der Teil da, jetzt sieht man es noch ein bisschen schlechter, aber der Teil, den ich da rot gemacht habe, sehen wir es, oder ein bisschen wenigstens. Der Teil, der da rot ist, ist eigentlich der Deckel der Bundeslade. Der heisst Gnadenthron. Der oberste Teil. Und in der Bundeslade drin, wir haben schon mal eine ganze Session gemacht, darum wird jetzt das da nicht auseinandernehmen. Aber in der Bundeslade drin ist das Gesetz. Und dann ist das Gesetz zugedeckt worden mit dem Gnadenthron. Und die zwei Engel, die da oben drauf sind, wenn wir jetzt da nochmal zurückgehen, die zwei Engel da, mit diesen Flügeln, die oben drauf sind, repräsentieren den Blick von Gott. Und der Blick von Gott ist immer auf den Gnadenthron gerichtet. Der Blick von Gott ist nicht in die Kiste hineingerichtet, sondern auf den Gnadenthron. Also, was ist die Position, wo du hinein kannst? Das ist deine Position. Wenn du in der Kiste drin bist, bist du in der falschen Position. Du musst auf dem Gnadenthron sein. Also, ich kann es auch anders sagen. Gnade ist deine richtige Position. Das Gesetz kann dich nicht beschützen. Das Gesetz kann dich nicht beschützen. Weil im Gesetz geht es darum, was du machen kannst. Nehmen wir es noch ein bisschen mehr auseinander, oder? Der Gnadenthron oben drauf, nein, nehmen wir es nicht mehr auseinander. Weil es ist schon spät, ich will euch noch etwas anderes kurz zeigen. Es ist schon 10 ab 9 jetzt dann. Also, gut, wir haben erst um 10 ab 8 angefangen, von dem her voll easy. Aber kommen wir draus, oder? Es ist kein Zufall, dass auf der Bundeslade zwei Engel sind, die so schwingen haben. Wo Gott uns eigentlich symbolisch zeigt, wo der Ort ist von ihm seinem Schutz. Oder? Der den Gnadenthron repräsentiert, ist Jesus Christus. Und wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du geschützt. Oder? Die Frage ist einfach, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Bist du dir bewusst oder bist du dir nicht bewusst? Nimmst du es für dich oder nimmst du es nicht für dich? Ich zeige euch noch kurz etwas anderes. Sandwich. Ich weiß nicht mal, ob es so schreibt. Schreibt man schon so, oder? Sandwich. Der ganze Psalm, falls es euch nicht aufgefallen ist, ist in einem Sandwich drin. In dem Psalm kommen 4 verschiedene Namen von Gott vor. Und der ganze Psalm fängt mit dem Namen von Gott an und hört mit dem Namen von Gott auf. Du bist in einem Sandwich drin. Und ich werde euch das kurz zeigen. Der erste Satz, der hat sehr viel mit deiner Position zu tun. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. In dem einen Satz, das ist der erste Satz, kommen 2 Namen von Gott vor. Höchster und allmächtiger Gott. Also höchster Gott, hat euch da extra gezeigt, heisst El Elyon. Oder wenn du ein bisschen ins Hebräische hineingehst, dann findest du eigentlich erst die richtig guten Nuggets von dem ganzen Psalm da. Wer unter dem Schutz des Höchsten, also El Elyon, wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen, El Shaddai. Also Gott der Allmächtige heisst El Shaddai und Gott der Höchste heisst El Elyon. Und wenn du jetzt zum letzten Satz gehst von dem Psalm, das ist der Satz 16, dann steht da, ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm meine Rettung. Und da ist es jetzt nicht so offensichtlich, wo das der Name von Gott ist, aber es ist das allerletzte Wort, Rettung. Weil das Wort heisst nichts anderes als Yeshua auf Hebräisch. Das ist der hebräische Name von Jesus. Und Jesus ist ein Name von Gott. So ziemlich ein bedeutungsschwangerer, ein ziemlich wichtiger Name von Gott, oder? Also haben wir am Anfang, die habe ich da aufgeschrieben, am Anfang haben wir 2 Namen von Gott und am Schluss haben wir einen Namen von Gott. Und in der Mitte gibt es auch nochmal einen Namen von Gott, aber den habe ich jetzt nicht aufgelistet. Aber wir haben El Elyon, oder? Kennen wir euch zu in der Bibel. Es gibt so viele verschiedene Namen von Gott, oder? Gott kommt als eigentlich das erste Mal, wo Gott vorkommt, ist ja ganz am Anfang im ersten Satz, oder? Dort ist Gott Elohim, das heisst Schöpfergott. Und dann nachher kommt ein Name von Gott nach dem anderen im Alten Testament. Er kriegt immer wieder neue Namen über, oder? Und jeder Name zeigt eine andere Seite von Gott. Oder wie? Du kriegst wie ein grösseres Bild über von Gott. Und dann irgendwann, ultimativ am Schluss, kommt Jesus und er zeigt uns den ultimativen Namen von Gott, wo alle Namen, wo Gott repräsentieren, wo alle Charaktereigenschaften oder wie auch immer du das nennen willst, zusammenfasst in einem einzigen Namen. Was der Name ist, das werden wir nächstes Mal anschauen. Aber ich will noch mal kurz zurückgehen. Ich gebe euch ein paar Zückerli jetzt noch mit. Oder damit ihr schon mal selber ein bisschen nachforschen und Sachen herausfinden. Wenn jetzt den ersten Satz nimmst von dem Psalm. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, also El Elyon, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen El Shaddai. Und wenn jetzt in die Bibel gehst und du willst herausfinden, was die Namen für eine Bedeutung haben, dann kannst du entweder Namensregister suchen, herausfinden, was bedeutet der Name wortwörtlich, oder? Da steht, El Elyon heisst Gott der Höchste. Ziemlich einfach. Und El Shaddai heisst Gott der Allmächtige. Das sagt jetzt dir nicht so viel. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht sagt es dir auch extrem viel. Mir hat es jetzt nicht so viel gesagt. Aber was ich interessant finde, ist, wenn du herausfinden willst, für was die Namen eigentlich wirklich stehen, oder was der Grund ist, wieso das Gott so einen Namen initiiert hat, dann musst du suchen, wo kommt der Name das erste Mal vor? Wo kommt der Name El Elyon das erste Mal vor? Und wo kommt der Name El Shaddai das erste Mal vor? Ich habe euch natürlich extra rausgesucht, dass ihr nicht selber suchen müsst. El Elyon kommt das erste Mal vor im 1. Mose 14, Vers 18. Und El Shaddai, das ist jetzt der ganz abgefahrene Schluss, also 1. Mose 14, Kapitel 14, und El Shaddai kommt im 1. Mose 17 vor im 1. Vers. Jetzt hat es mich Wunder genommen, das sind ja nur drei Kapitel zwischen ihnen. Kapitel 14 bis 17. Was genau ist in diesen zwei Kapiteln passiert? Oder in diesen drei Kapiteln? Was genau ist zwischen diesen zwei Namen passiert? Zwischen dem, dass Gott sich als El Elyon repräsentiert und als El Shaddai repräsentiert. Was ist Geschichte in diesen drei Kapitel, die dürfen wir selber nachlesen. Das ist ganz eine interessante Geschichte. Aber die Geschichte, ich mag euch nur so viel sagen, die Geschichte zeigt uns, was unsere Position ist. Wo im Psalm 91 beschrieben ist. Unsere Position ist im ersten Satz beschrieben, oder? Der, der unter einem Schutz bleibt. Der, der, oder kommen wir noch? Oder? Die zwei Namen repräsentieren eigentlich unsere Position. Aber was ist in dieser realen Geschichte im Alten Testament passiert, innerhalb von drei Kapiteln? Was ist passiert, wo uns vielleicht einen Hinweis geben könnte, was unsere Position ist jetzt als Gläubige im Neuen Testament? Und ich lese euch nur den ersten Satz vor, wo El Elyon vorkommt. Und ihr werdet es merken, es hat irgendetwas mit Jesus zu tun. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. El Elyon. Was das jetzt für dein Leben heisst, kannst du selber herausfinden. Wir machen für heute fertig mit Bible Study. Aber das werden wir nächstes Mal anschauen. Aber ihr checken ja schon, beim Abendmahl zum Beispiel nimmt man Brot und Wein. Vielleicht hat es ja irgendetwas mit dem zu tun. Wer ist denn genau der Melchisedek? Was heisst Salem? Könnte das irgendetwas... Gesundheit. Könnte das irgendetwas mit vielleicht Shalom zu tun haben? Ich weiss es jetzt nicht. Also, ich mag euch nur ein bisschen, so Hints geben, oder? Gehen wir mal ein bisschen nachforschen. Oder? Und dann nachher können wir nächstes Mal schauen, ob das, was wir herausgefunden haben, sich deckt mit dem, was ich herausgefunden habe, oder ob wir noch coole Ergänzungen haben, oder sonst irgendetwas. Können wir austauschen über das. Aber die drei Kapitel, die werden wir nächstes Mal anschauen, weil die sind der absolute Oberhammer, was passiert. Und es hat etwas mit der Geschichte vom Abraham zu tun, weil die Geschichte vom Abraham fängt dort an. Und was ihm passiert, oder? Und da mit dem Melchisedek, den werden wir dann auch noch anschauen. Also was passiert zwischen diesen zwei Namen, in der Introduction sozusagen von diesen zwei Namen, wo uns hilft, zum verstehen, was unsere Position eigentlich ist. Ist das okay? Gut.